Guten Morgen, Konrad.
Guten Morgen, Livia.
Willkommen. Wir sind lange nicht da gewesen. Wir haben waren krank. Beide nacheinander.
Buchmesse.
Ja, es ist viel los. Ja. Aber wir sind zurück mit unserem Dauerbrenner. Wir haben Kommunalfinanzen und wir haben einen spannenden Fokusbeitrag, über den wir reden möchten. Und ja, damit willkommen zur KFS Audio 2326.
KFS Audio.
Wir haben dieses Mal im Fokusthema der öffentliche Nahverkehr und die Ersatzfreiheitsstrafe. Ein Straftatbestand, der eigentlich so nur Leute trifft, die kein Geld haben. Ne? Man fährt Bus, Bahn, es wird zur Anzeige gebracht. Man kann das erhöhte Beförderungsgeld nicht bezahlen. Man kann eventuell dann bei einer Verurteilung den Tagessatz nicht bezahlen. Und wenn man es nicht bezahlen hat, geht man halt für ein Äquivalent der Tagessätze ins Gefängnis. Das trifft halt nur Menschen in Härtelagen, die kein Geld haben, vielleicht auch noch eine Konsumproblematik dahinter steht, Obdachlosigkeit. Es ist halt ein Straftatsbestand, der noch aus Zeiten des Nationalsozialismus stand. Ne? Erschleichung von Leistungen von 1935, der eben auf die Marginalisierung und Repression unliebsamer Bevölkerungsteile absah, das irgendwie noch in das bundesrepublikanische Rechtssystem geschafft hat. Und jetzt stellt man sich halt die Frage, ist es gerecht, dass Menschen ins Gefängnis gehen, weil sie den Bus nicht bezahlen können? Unser Beitrag leuchtet aus, wo kommt das her? Wie sind die Stimmen, die Position dazu? Weil zum einen, man hat eben dieses Problem mit der Ungerechtigkeit, zum anderen hat man aber auch nachvollziehbarerweise die Verkehrsbetriebe, die Verkehrsverbände, die sagen, Verkehrswende, mehr Leute in ÖPNV, das wird teuer. Und Schwarzfahren oder fahren ohne Ticket, das kostet Millionenbeträge. Und diese zwei Positionen gegenübergestellt, gucken wir dann auch, was machen eigentlich die Kommunen, bei denen das liegt, die ja mehrheitlich die Eigner oder Auftraggeber des öffentlichen Personennahverkehrs sind. Da hat man Fälle wie, dass das nicht mehr zur Anzeige gebracht wird oder nur bei Wiederholungstätern und Täterinnen. Also zum Beispiel in Dresden ist es so, dass einmal ohne Fahrschein zu fahren, nicht mehr zur Anzeige gebracht wird, nur wenn man im Monat das 3- oder 4-mal oder so macht und merkt halt, hey, das war jetzt kein Versehen und du musstest nur mal schnell zum Arzt oder zur Ärztin, dass es dann zur Anzeige gebracht wird. Kommunen, die Wege gehen und sagen, okay, wir können hier Sozialtickets stützen, dass es möglichst vielen Menschen offen steht. Aber am Ende des Tages ist es auch wieder ein ganz großes Rad, das da gedreht werden muss, wie es so oft ist bei solchen Dingen in der Kommunalpolitik. Was ist uns eigentlich eine gerechte Stadtgesellschaft wert und was braucht es dafür? Und dass man dann halt auch hergeht und im besten Fall diesen Straftatsbestand aus dem Strafrechtskatalog rausstreicht. Kann man alles bei uns nachlesen, der im Fokusbeitrag auf unserer Homepage.
Ja, ich habe da auch einen ganz, ganz spannenden Vortrag dazu gesehen, so kam ich überhaupt drauf. Es gibt, ich glaube, Arne Semsrott ist das und den Freiheitsfonds, deren Lösung ist ja dann ganz, ganz vorbei an Recht und Kommune, zu sagen, ja, okay, wir kaufen diese Leute frei, die da einfach wegen sozialen Gründen in Haft geraten sind und ermöglichen denen eben nicht in diesem Gefängnis zu sitzen, weil eine Ersatzfreiheitsstrafe ja grundsätzlich einfach immer die Leute trifft, die einfach eh schon kein Geld haben. Also es gibt ganz, ganz viele spannende Wege, irgendwie das damit umzugehen. Ganz viele spannende Sachen gibt es auch bei uns. Neulich in der Zietenstraße 60 ist nämlich einiges passiert. Was ist passiert?
Ja, wir waren auf der Buchmesse zum zweiten Mal. 4 Tage lang Leipzig, Messebetrieb. Das war super spannend. Wir haben ganz viele Anregungen mitbekommen. Wir waren natürlich bei den Ständen von Anbietern politischer Bildung, haben mit Kollegen und Kolleginnen geschnackt, haben mit den Leuten geredet, die bei uns am Stand waren, haben Kontakte geknüpft, haben uns vorstellen können. Und so ein ganz tolles Schlüsselmoment ist immer wieder, dass die Leute dann am Stand sagten und so, boah, das ist ja so toll, dass es euch gibt, dass es das gibt, dass es einen Verlag, einen Bildungsträger für die Kommunalpolitik gibt, gerade auch den ehrenamtlichen Teil der Kommunalpolitik. Und dass man ja so schade findet, dass man nicht eher drauf gestoßen ist. Und ganz toll, dass ihr das arbeitet. Für uns ist das super wichtig. Ja. Zum einen ist das ja Zuspruch, den jeder Mensch gern hat. Und zum anderen kriegen wir natürlich dann ganz viele Anregungen und Informationen und Ideen und Gespräche. So aus der Praxis, ne? Aus der Praxis der Kommunalpolitik, aus der Praxis der politischen Bildung. Macht uns immer Riesenspaß. Ja, aber 4 Tage Messebetrieb, ne? Das zieht. Das zieht ordentlich. Aber nach der Messe ist ja auch vor der Messe. Wir haben dieses Jahr noch ein paar größere Dinge vor uns. Vom 21. bis 23. August werden hier in Chemnitz, wo auch wir als Verein sitzen, die Sommerakademie stattfinden, die linke Sommerakademie, zusammen mit dem Ostra e.V. und der Rosa-Luxemburg-Stiftung, ganzes Wochenende politische Bildung hier bei uns in der Jugendherberge Chemnitz. Die Jugendherberge heißt 1. Das Programm, super spannend, kann man sich auch auf der Homepage der Sommerakademie angucken. Schaut mal rein. Vielleicht ist ja was Interessantes für euch dabei. Unter anderem ich werde mit dabei sein. Also wer schon immer mal zu dieser Stimme im Gesicht sehen wollte, dort könnt ihr mich sehen.
Ja, mit dem 1x1 der Kommunalpolitik.
Und im Oktober haben wir nochmal hier in Chemnitz die KOPOKON zu Gast. Die KOPOKON, die Kommunalpolitische Konferenz der Rosa-Luxemburg-Stiftung, die gibt's schon ein paar Jahre. Dieses Jahr eben in Chemnitz. Auch dort werden wir uns als KFS beteiligen. Dort kann man uns finden, da kann man uns alle unsere Publikationen angucken. Und da finden wir noch ganz viel mehr Kommunalpolitik, KommunalpolitikerInnen aus ganz Deutschland treffen und über das schwatzen, was uns am meisten bewegt. Man kann es ahnen, Kommunalpolitik. Also, Sommer, 21. bis 23. August, die Sommerakademie bei uns in Chemnitz und vom 9. bis 11. Oktober die Kommunalpolitische Konferenz.
Im Wirkbau.
Im Wirkbau. Wunderschönes Gebäude. Das war mal ein Textilbetrieb, oder?
Also ich weiß es nicht, aber ich kenne es nur, ich persönlich dort immer mal zum Feiern oder von Konzerten dort. Und es ist wirklich ein wunderbares Gebäude. Es ist auch toll ausgebaut. Also es ist eine mega Location, auch für so eine Konferenz. Also ich freue mich schon richtig drauf.
Ich mich auch. Ich meine, ne? Industrieschick in einer alten Industriestadt wie Chemnitz, das hat was. Das wirkt wirklich gut. Das wirkt gut im Wirkbau. Also, kommt vorbei, Leute.
Ja, weiter geht's. Es ist natürlich, wie gehabt, mit unserer kleinen Nachrichtenrubrik Aktuelles und Wissenswertes. Wir haben wieder viel in petto. Unter anderem den Leitfaden Datenschutz und KI in der Praxis. Und zwar von Kolleginnen des Bildungswerk für Kommunalpolitik in Sachsen. Die haben dazu publiziert und einen Leitfaden zusammengestellt, was jetzt kommunale Fraktionen, Parteien und Vereine denn so beachten sollten, wenn sie sogenannte KI einsetzen, wie ChatGPT, das bekannteste Modell, und allgemein Large Language Models.
Dazu haben die Kollegen vom BKS eben diesen Leitfaden herausgebracht. Die sitzen in Hoyerswerda, das sind gute Leute. Das ist ein gutes Buch, das sehr informativ geschrieben ist. Und soweit ich das einschätzen kann, gerade wirklich den Stand der Dinge darstellt. Ja, da muss man auch mal sagen, das ist recht schnelllebig. Aber das ist wirklich on the point. Kann ich nur empfehlen. Ist für mich persönlich auch ein Zugewinn, das zu lesen, weil ich vorher mal so gar nichts dazu wusste. Aber es ist sehr handlungsorientiert geschrieben. Ist wirklich eine empfehlenswerte Publikation für Kommunalos und Menschen, die in der Verwaltung arbeiten.
Ja, auch wenn eigene Modelle irgendwie aufgesetzt werden sollten. Es gibt ja auch den EU AI Act, der für alle Betreibenden gilt. Ich hoffe mal, dazu gibt es auch was. So, wenn man nicht nur was verwendet, sondern auch selber das betreibt. Gibt es viel zu beachten? Allgemein gibt es da viele Risiken und vieles zu beachten. Und einen kleinen Beitrag dazu gibt es auch im Kommunalforum Nummer 12.
Woran wir gerade arbeiten, was im Juni erscheinen soll.
Ich schreibe daran, wie wir halt Kommunen allgemein so resilienter werden können, was IT angeht. Und ein großer Punkt da ist auch natürlich dieses ganze Thema sogenannte KI und Large Language Models, was ja auch einfach Abhängigkeit schafft. Und da das natürlich ein Thema, was überall existiert, auch allgemein, ne, über Kommunen hinaus, gibt es noch eine zweite Sache, die ich empfehlen möchte, und zwar das Weizenbaum-Institut. Die haben allgemein, jetzt nicht für Kommunen, aber wenn man mal verstehen möchte, wie sowas grundsätzlich funktioniert, haben sie ganz tolle Beiträge und das kann man auch auf jeden Fall sehr empfehlen. Vom BBSR gibt es einen kleinen Hinweis. Und zwar gibt es das Bundesprogramm Sanierung kommunaler Sportstätten, Schwimmbäder. Endlich. wie lange es schon verfolgt. Ja, und jetzt gibt es Mittel in Höhe von 250 Millionen Euro. Deadline ist am 19. Juni. Bis dahin können Interessensbekundungen eingereicht werden. Es wird wahrscheinlich wirklich einfach unfassbar viel los sein. Die Schwimmbäder überall sind marode.
Ich kann mir vorstellen, dass das schnell überzeichnet wird. Also es ist gut, dass es solche Programme gibt. Ja, der Zustand der kommunalen Schwimmbäder ist, wie so vieles leider, nicht der beste. Und dabei ist es ja eigentlich ganz wichtig, dass es Schwimmbäder gibt. Ne? Also ich meine, sonst wird Deutschland mal eine Nation von Nicht-Schwimmern und Schwimmerinnen. Und wenn man dann allein mal die Lokalpressen in den Sommermonaten verfolgt, wie viele Menschen da tragischerweise dann sich aus Situationen nicht mehr raushelfen können und dann Schaden nehmen, gar sterben. Total wichtig, dass Schwimmbäder bleiben.
Ja.
Und solche Förderprogramme helfen dann eben, Schwimmbäder, da wo sie noch stehen, zu ertüchtigen, dass sie noch ein paar Jahre mehr bleiben können und dort Menschen Sport treiben können oder ganz basal schwimmen lernen können.
Ja. Was auch ein riesiges Problem ist. Also, es hat mich auch überrascht, dass wir wirklich darauf zugehen, auf eine Nichtschwimmernation. Mhm. Also, ja. Wunderbares Programm. Wir hoffen auf ein Folgeprogramm. Einfach noch eins. Also, es gibt genug Schwimmbäder, die saniert werden wollen. Es gibt noch mehr zu bauen. Besonders in den Städten, und es gibt viele Städte, in denen Bauland sehr teuer ist. Da gab es eine Anfrage, wenn ich es richtig habe, genau, eine kleine Anfrage der Bundestagsabgeordneten Karin Leyen, die hat sich dann dort zeigen lassen, wo eben diese Flächen besonders teuer sind und welche zentralen Faktoren das ja auch natürlich sind. Also wenn irgendwie Wohnungsbau, das kostet Geld, klar, aber die Fläche dafür, die treibt den Preis ja auch natürlich, ja, in die Höhe.
Baulandpreise sind eigentlich gerade einer mit der größten Treiber bei den steigenden Neubaupreisen, ne? Und wenn man sich das dann anguckt, dass da krasse Beispiele drin sind, wo der Preis des Quadratmeters von 60 Euro im Jahr 2015 auf über fast 550 Euro im Jahr 2024 gestiegen ist, also mal schlappe 800% drauf, dann ist das ein krasses Beispiel. Aber selbst im Mittel haben wir eine Verdopplung der Baulandpreise. Und was dann auch noch wirklich zur Vorsicht gemahnt ist, dass wir reden hier nicht nur von den Metropolen und Großstädten. Diese Teuerungsraten haben wir auch in den Mittelstädten. Bauland wird immer teurer, ist ein Spekulationsgut. Ne? Da kann der Preis nur eine Richtung kennen und die geht nach oben. Und Baulandpreise verzögern halt sozial oder verhindern sozialen Wohnungsbau. Da kann man ein Bauturbo davor schalten, wie man will. Wenn der Baulandpreis nicht runtergeht, geht auch der Baupreis nicht runter.
Dann stell dir vor, du willst noch ein Schwimmbad draufbauen.
Ja, wenn es noch so viel Fläche am Stück gibt.
Weiter geht es mit dem Spiegel. Der hat einen ganz spannenden Artikel verfasst und veröffentlicht, nämlich über Autoverkehr und den Städten und wie dieser Autoverkehr die Städten aufheizt. Da gibt es nämlich eine nette Studie, die sehr nachvollziehbar darlegt, wie diese Abwärme von dem Autoverkehr einfach sehr, sehr, sehr viel Hitze verursacht.
Ja, das sollte jetzt erstmal so laienhaft nicht verwundern, ne? Wenn du viele Autos hast, wird's heiß in der Stadt. Aber in dieser Studie der Universität Manchester konnte man dann anhand von Klimamodellen wirklich mal genau nachdenken, wie viel Grad, und es ist nicht wenig, welche Einflüsse das begünstigen, zum Beispiel, auch das kommt jetzt, erscheint ja mir jetzt erstmal nachvollziehbar, ne? Je dichter bebaut, je enger die Straßenschlucht, je mehr die Flächen versiegelt sind, desto weniger grün sind, desto heißer werden die Städte. Aber, und das ist der eigentliche Dreh und Clou dieser Studie, und das ist der große Erkenntnisgewinn, nicht nur die Stadt als solche heizt sich auf, sondern auch die Innenräume.
Ha.
Die Innenräume der Gebäude heizen sich messbar auf, je nachdem, wie viel Verkehr durch eine Stadt fließt. Und wann fließt Verkehr? Na, in den frühen Morgen und in den späten Abendstunden, wenn die Leute auf die Arbeit fahren, von der Arbeit nach Hause kommen. Und dann trifft das auf Wetterlagen, die es in Europa immer häufiger geht, diese Hitzeglocken. Und dann hat man diesen Effekt, dass zu diesen gespeicherten Hitzewolken, gespeicherter Hitze in der Wolke, in der Glocke, abends keine Abkühlung mehr groß reinkommt und der Autoverkehr heizt das noch zusätzlich auf. Und da hast du deine Tropennächte. Das ist schon bemerkenswert, dass man das so genau bis auf ein Zimmer in einem Haus ausrechnen kann, dass starker Autoverkehr zu Stoßzeiten mit ungünstigen klimatischen Bedingungen und einer ungünstigen Bebauung wirklich dein Schlafzimmer aufheizt.
Das hätte ich auch nicht gedacht. Ja. Ja. Weiter geht's mit einer schönen Handreichung im Policy Paper zur Altenarbeit in Kommunen. Und zwar zur Umsetzung von Paragraph 71 im SGB Abschnitt 12. Und die unterstützt Kommunen natürlich dabei, so bedarfsgerechte Seniorenarbeit aufzubauen.
Sowas stellen wir natürlich immer gerne vor. Ne? Wenn es Handreichungen gibt, die konkrete Hinweise geben, Standards setzen, Best-Practice-Beispiele vorstellen, einfach sagen, es gibt einen Rechtsanspruch, das muss getan werden und so und so geht das. Das ist etwas, was wir beim KFS sehr gerne haben und auch sehr gerne selbst machen, ne? Zu sagen, wie geht etwas konkret. Insofern gerne der Hinweis auf diese Handreichungen, die zum Beispiel es sich anguckt, wie sind die Landesgesetzgebungen, was folgt daraus für die Kommunen, wie ist das beispielsweise in Schleswig-Holstein aufgestellt, wie ist das in Sachsen aufgestellt und geht dann bis ins Quartier rein zu sagen, okay, im Rahmen dieser Landesgesetzgebung und eventuell Fördermittel und dergleichen kann man zum Beispiel Quartiertreffs aufbauen, wo sich ältere Menschen finden können, um diesem grassierenden Problem von Einsamkeit im Alter etwas entgegenzusetzen. Das ist das Schöne daran, dass man dann halt wirklich von diesem großen Rechtsanspruch 71 SGB 12 dann runterkommt zu konkreten Maßnahmen, die man bei sich machen kann.
Was ja auch immer mehr wird, ich glaube hier in Chemnitz am Fuße vom Sonnenberg gab es ja letztens eine Schließung.
Überhaupt nicht schön.
Deswegen mal reinschauen in das Paper, was wir so Schönes machen können. Eine weitere große Krise sind Alttextilien. Da gibt es ein gewisses Problem. Städte sind da so zwischen Sammelverantwortung und natürlich Marktverfall. Denn dieser Markt für Alttextilien, der verändert sich ganz krass. Bisher gab es ja immer so ein bisschen private Träger. Es gab ja auch so semi-gemeinwohlorientierte Träger. Und der Deutsche Städtetag meint, diese Krise lösen wir nicht, indem wir das einfach den Kommunen aufbürden, sondern die Hersteller von gerade Fast Fashion müssen einfach in die Pflicht genommen werden und sich darum kümmern.
Ja, wenn man mal so durch sein Zuhause geht, ne, also zu Hause im Sinne von meine Stadt, meine Gemeinde, da wo ich halt wohne, dann wird man wahrscheinlich so 2, 3 von diesen Sammelplätzen kennen und es wird einem aufgefallen sein, Mensch, seit so letzten Jahr, seit 12 Monaten, sieht das übelst vermüllt aus. Das hat was mit Veränderungen mit dem EU-Recht zu tun, wie Alttextilien gesammelt werden sollen. Das hat was damit zu tun, dass die klassischen Märkte für Alttextilien und Sekundärtextilien zusammengebrochen sind. Das hat was mit gesteigerten Aufwendungen dazu zu tun, das Zeug zu sortieren. Stichwort Fast Fashion. Da kommt immer mehr Kleidung rein, die so fadenscheinig ist, die zieht man dann irgendwie aus der Sammlung und dann taugt die trotzdem nur als Putzlappen, allenfalls noch, wenn sie nicht schon komplett ramponiert ist. Und dieses ganze System trägt dann halt einfach nicht mehr. Es ist für Gemeinnützige, es ist für wirtschaftlich Orientierte einfach nicht mehr wirtschaftlich tragbar. Und dann bleibt das Zeug da liegen und dann steht die Kommune irgendwie dazwischen und sagt sich so, sollen wir das jetzt wegmachen? Müssen wir das jetzt wegmachen? Weil für uns ist das auch nur ein Minus und ein kein einträgliches Geschäft. Mehr dazu haben wir übrigens auch selbst nochmal auf unserer Homepage. Wir hatten vor einiger Zeit schon einen Im-Fokus-Beitrag zum Thema Alttextilkrise. Da kann man sich die ganzen Hintergründe nochmal angucken, auf die jetzt auch zum Beispiel der Städtetag mit seinem Hinweis abzielt, zu sagen, wir müssen jetzt die Hersteller in die Pflicht nehmen, wir brauchen die Herstellerverantwortung, besonders dieser Fast-Fashion-Anbieter zu sagen, bringt das in Verkehr, ihr haftet auch mit für die Entsorgungskosten, kann man da auch nochmal ganz in Ruhe nachlesen, hat sich unser Autor Achim Grunke viel Mühe gemacht, aufzugliedern, wo kommt das Problem eigentlich her, warum tritt das jetzt so massiv auf und was können Kommunen machen?
Politische Resilienz in herausfordernden Zeiten ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und im Auftrag der Körber-Stiftung untersucht Dr. Klaus Rietgen die Widerständigkeit kommunaler Institutionen und identifizierter Schwachstellen, die eine Unterwanderung durch verfassungsfeindliche Kräfte begünstigen können. Also, wie können Kommunen wehrhaft werden?
Genau. Kleine Preview in der DKF 12, die wir gerade in Arbeit haben, machen wir auch einen Artikel dazu, wie demokratische Institutionen zunehmend unter Druck geraten und dazu Hilfenahme demokratischer Spielregeln. Also wie zum Beispiel ein Anfragerecht im Rat oder Abwahlanträge gegen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister nicht mehr aus einem ich sag mal, sachlichem Grund herauskommen, sondern damit demokratische Prozesse zu zerschießen. Und diese Studie von Herrn Rittgen, der, ich glaube, der war auch lange Zeit Präsident des Deutschen Landkreistages oder zumindest dort Justiziar oder sowas, also der Mann ist wirklich vom Fach, der guckt sich halt an, wie sind die Kommunalverfassungsgesetze der Länder aufgestellt, welche Rahmen bieten die, welche, was kann man heute schon tun und wie kann man sie für die Zukunft zum Beispiel noch weiter ausbauen und festigen, sodass man demokratiefeindlichen den Zugang zu demokratischen Institutionen so weit verhindert, dass sie sie nicht von ihnen aushöhlen können. Da geht es dann um ganz technische Dinge wie, darf ein gesicherter Rechtsextremisten einen Ausschussvorsitz innehaben? Und da sagt er, man kann ihn mit legalen und rechtlichen Wegen, die es heute schon gibt, diesen Ausschussvorsitz verwehren, damit diese Position, dieses Amt nicht für politisch motivierte Angriffe auf die Demokratie selbst missbraucht werden können. Was es dann natürlich dann braucht, ist Haltung und Rückgrat in den Kommunalverwaltungen, sowas dann auch mal durchzugehen. Aber die Möglichkeiten, eine Demokratie vor ihren Feinden zu schützen, die demokratische Instrumente wie eben das Fragerecht gegen Prozesse und Institutionen in Stellung bringen, die sind schon gegeben und die sollte man auch nutzen. Insofern große Empfehlung unsererseits, sich diese Studie einmal anzugucken, die es bei der Körperstiftung zum kostenlosen Download gibt.
Kommunaler Klimaschutz ist wichtig und es gibt Ansätze für effiziente, wirkungsorientierte und bürokratiearme Förderung im bestehenden System. Das Deutsche Institut für
Urbanistik.
Es ist immer das U. Die haben jedenfalls eine Studie gemacht und die ist insgesamt sehr technisch, aber sie beleuchten Herausforderungen, vor denen viele Kommunen bei der Umsetzung von Klimaschutzprojekten stehen. Und gibt auch ganz konkrete Vorschläge da, wie die Förderung deutlich vereinfacht werden könnte.
Genau, gerichtet jetzt nicht per se an die Kommunalpolitik als solche, sondern, sag ich mal, an den Gesetzgeber im Bund, zu sagen, wir haben eine Förderkulisse, und die ist ein Dschungel unzugänglichster Art. Und wenn wir die so und so aufstellen, dann wird sie durchlässiger, diese Förderkulisse meine ich, und damit halt auch besser nutzbar für die Kommunen. Weil es ist sehr viel Geld in diesem System drin, nur dass es da rausfließt und dahin geht, wo es hin soll, um zu bewirken, was es soll, daran hapert es halt.
Was eine gute Überleitung ist zu kollabierenden Kommunen, wir hatten es ja schon in der letzten Folge, es sieht nicht rosig aus, es sieht eher ganz finster aus. Und seit Jahren ist es eine laute Forderung, dass Kommunen finanziell besser ausgestattet werden müssen. Und ja, da ist die große Frage, woran scheitert es? Kirill Alexander Schwarz argumentiert, dass die Schwächen der finanziellen Lage aus strukturellen Schwächen der Verfassung folgen und hat dazu ein bisschen aufgeschrieben.
Ja, das Gutachten ist insofern sehr lesenswert, weil es in aller Deutlichkeit, Prägnanz und Schärfe auf den Punkt bringt, warum eigentlich diese Thematik, diese Problematik so dramatisch ist, wie sie ist. Und seiner Logik nach ist es so, dass im föderalen Aufbau der Bundesrepublik mit Bund und Land und Kommunen, die Kommunen sind ja in dem Sinne keine eigene Ebene, sie sind ja Teil der Länder, es gibt ja nur diesen Bund-Land-Ebene, die Kommunen gegen den Bund, wenn er Aufgaben definiert, keine Ansprüche haben. Sie sind ja Teil des Landes, können sie keinen Anspruch an den Bund formulieren. Das Land wiederum überträgt keine Aufgaben an die, also überträgt diese Aufgaben nicht wirklich an die Kommune, weil sie aus bundesgesetzlichen Anforderungen entstehen. Deswegen können die Kommunen auch gegenüber dem Land nicht einen Mehrbelastungsausgleich geltend machen. Am Ende kann man sich das so vorstellen, dass drei Menschen in einem Raum stehen, nämlich der Bund, die Länder, die Kommunen und alle drei zeigen mit dem Finger aufeinander. Aber wo jetzt wirklich die Verantwortlichkeit ist, lässt sich aus den Schwächen der verfassungsrechtlichen Regelung nicht eindeutig definieren und damit auch nicht definieren, wer zahlt denn jetzt wirklich? Und ich hatte es in der letzten Folge auch schon angedeutet, ne? Wir kommen mit Sachen wie im Sondervermögen es nicht weiter. Also ja, natürlich hilft das, die größte Not irgendwie erst einmal ein Stückchen zu lindern. Aber dieses Gutachten macht auch, was ich letztes Mal schon meinte. Die Ursache ist so systemisch, so tief angelegt, dass wir um eine grundlegende Neuregelung der Finanzbeziehung, vielleicht sogar der Aufgabenbeziehung von Bund, Land und Kommune nicht drumherum kommen. Ich kann mittlerweile auch Stimmen recht geben, das sind ich meine, Verfassungsrechtler und Rechtlerinnen, das sind jetzt eher gediegene Menschen. Ne? Wenn die radikale Vorstöße vorbringen, dann klingen die so wie die Kommunen als dritte Ebene im föderalen System anerkennen und so auch behandeln. Und die Kollegen, oh mein Gott, hat er das gesagt? So, ne? Das ist dann, aber ich kann dem was abgewinnen. Ne? Die Kommunen können sich am Ende nur Gehör schaffen, wenn sie nicht im Bundesrat mit gemeint sind, und wir wissen ja, wie das ist mit dem mit gemeint sein, sondern wenn sie tatsächlich eine eigene aktive Rolle im föderalen System kriegen, um dieses Verantwortungswirrwarr, dieses Verantwortungshin- und Hergeschiebe endlich mal aufzulösen und sagen können, das Bund hat mir diese Aufgabe gegeben, dafür erwarte ich einen Mehrbelastungsausgleich, und das Land hat mir diese Aufgabe gegeben, auch dafür erwarte ich vom Land einen Mehrbelastungsausgleich. Aber in dem bestehenden System, und das ist die Kernaussage von dem Herrn Alexander Schwarz, unserem Gutachten, wird es keine Lösung geben.
Tja, und wie das aussieht, das haben wir direkt.
Ja, also. Ich sagte noch in der letzten Folge, Mensch, die letzten drei Quartale saßen die Kommunen, die sächsischen Kommunen mit 1 Milliarde Euro in den roten Zahlen. Jetzt ist die Kassenstatistik durch, jetzt ist das Kassenbuch geschlossen, 4. Quartal durch, und siehe da, das Defizit beträgt 1 Milliarde Euro in den Kernhaushalten. 1 Milliarde Euro, die in den Kernhaushalten fehlen. Und da sind wir in Bereichen, wo wir nicht mehr nur davon reden, dass die freiwilligen Aufgaben, dein Park, dein Schwimmbad oder so, unter Druck geraten. Wir reden davon, dass Pflichtaufgaben unter Druck geraten. Das auch hier wieder, ich weiß nicht mehr, wie viel Dramatik ich noch in meine Worte legen kann, um das zu beschreiben. Irgendwann wird man müde dessen. Aber es ist wirklich, der Baum brennt lichterloh, die Schräglage ist kurz vorm Kentern, man kann einfach nicht mehr sagen, also ich weiß nicht, wie ich die Dramatik noch steigern soll, allein angesichts dieser Summen.
Wir haben auch was gemacht, und zwar gibt es einen Leitfaden für Kommunalwahlen in Sachsen.
Dieses Jahr stehen wieder einige Bürgermeister- und Oberbürgermeisterwahlen an. Wir hatten 2024 im letzten großen allgemeinen Wahljahr unseren Leitfaden aktualisiert. Wir haben uns nochmal angeguckt. Alles, was zum Thema Bürgermeisterwahlen in unserem Leitfaden drinsteht, ist auch immer noch gültig für dieses Wahljahr. Also, wer verstehen möchte, wie man eine Oberbürgermeisterwahl angeht, organisiert, Unterstützungsunterschriften braucht oder auch nicht, dies, das, jenes, wird in unserem Leitfaden für Kommunalwahlen in Sachsen fündig.
Ja, und damit kommen wir auch zum Schluss dieser Folge. Am Ende geht es um Zeit, und um es kurz zu machen, wir verabschieden uns aus den sozialen Netzwerken. Also Instagram, Facebook, etc. Dieses ganze dauerpräsente Gewaber aus Clickbait, Desinformation und populistischen Verkürzungen, das zu durchdringen, das können und wollen wir nicht mehr leisten. Und dafür ist uns auch einfach die Zeit zu schade. Also es gibt viel mehr sinnvolle Dinge, die man da machen könnte. Wir haben eine eigene Webseite, es gibt eigene Publikationen, eigene Veranstaltungen und einen Podcast. Und um das irgendwie alles zu managen, braucht man Zeitsouveränität und Selbstorganisation. Und da haben wir ein Buch. Das ist ja grandios.
Das wurde uns bei der Buchmesse aus den Händen gerissen. Wir mussten es halt nachdrucken lassen. Jetzt ist es auch wieder lieferbar, unser Ratgeber Zeitsouveränität und Selbstorganisation im kommunalpolitischen Alltag. Wie man zwischen Ehrenamt, Privatleben, Arbeit und irgendwie Muße mal für sich selbst sich die Zeit so organisieren kann, dass halt mehr für einen auch bleibt und für die Dinge, die einem total wichtig sind. Und und wir haben eben entschieden, dass uns soziale Medien eben nicht mehr so wichtig sind, als dass wir da Arbeitszeit dran verbraten, dass wir da Geduld und Nerven dran verbraten, sondern diese Zeit nehmen und etwas Konstruktives damit tun, nämlich das, was wir können, noch besser machen.
Und damit, das ist auch schon wieder vorbei. Dann haben wir schon wieder. Ja, das heißt, besser machen ist erst wieder nächste Folge, und die ist
ab Juni, denke ich.
Juni. Dann sehen wir uns auf jeden Fall im Juni wieder. Und ihr hört uns wieder?
Im Juni. Und dann sollte auch unser neues Heft da sein. Ich glaube, das werden wir im Juni auch nochmal besprechen.
Perfekt.
Wunderbar.
Dann sehen wir uns bis dahin.
Bis dahin.
Ein wunderbares Wochenende oder wo auch ihr gerade seid. Wir hören uns.
Wir hören uns. Ciao.
Es ist nicht so schlimm, mir ist aufgefallen, wir haben den Jingle vergessen.
Ah, okay, gut. Ah, voll vorn.